So, jetzt wird es tatsächlich wahr. Herzlich willkommen zum ersten Podcast im Würfelhaus. Wir starten diesen Podcast, um dir mehr Möglichkeiten zu geben, etwas über die Schule zu erfahren, über die Mittel und Wege, die es gibt, um dein Kind sicher durch diese Grundschulzeit zu bringen, um dich zu unterstützen in Fragestellungen zur Schule, zum Fördern, zu bestimmten Lernbereichen wie zum Beispiel Deutsch oder Mathe, um dich einfach hier weiterzubringen und zu informieren, damit du deine Entscheidungen besser treffen kannst und vielleicht die eine oder andere Maßnahme bei deinem Kind neu etablierst oder veränderst. In der ersten Folge möchte ich ein bisschen was über mich erzählen, damit du weißt, mit wem du es eigentlich zu tun hast. Wer bin ich? Das ist die Grundfrage und die habe ich mir gestellt vor dem Podcast und muss sagen, ja, ich könnte jetzt sagen, ich bin Lehrerin, ich bin Rentnerin, ich bin eine Frau und ich bin Mathe-Profi. Aber das ist mir alles zu oberflächlich, deswegen will ich das Ganze ein bisschen vertiefen. Was treibt mich um? Was mache ich? Warum habe ich Würfelhaus überhaupt gegründet? Warum bin ich da schon seit etwa 20 Jahren damit zugange? Was treibt mich um? Genau. Und was treibt mich voran vor allem? Ja, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich Lehrerin bin, dann fängt meine Geschichte nämlich genau da an. Ich hätte nie gedacht, dass ich Lehrerin werde. Ich wollte nie Lehrerin werden. Ich habe Lehrer gehasst. Warum? Weil ich eben in meiner Schulzeit einige Lehrkräfte getroffen habe, die mich als Kind, als Mädchen, ja, ich sag mal, ein Stück Schule entzaubert haben, ich nenne es mal so, vielleicht kann man auch sagen, mich demotiviert, mit zu meiner Demotivation beigetragen haben, aber auch sicher es nicht immer gut mit mir meinten. Und das fühlt ein Kind ja, dein Kind fühlt das auch und du hast das ja auch gefühlt, du hast sicher auch eine große Geschichte zu deiner Schulzeit. Ich treffe so viele Menschen, die mir erzählen, oh Schule, ich war so froh, als sie vorbei war. Natürlich gibt es auch Menschen, die gerne in die Schule gingen, die da voll davon profitiert haben, aber ich bin eher ein Mensch, der eben nicht so gute Erfahrungen mit Schule gemacht habe. Und das will ich, das hat sich aber dann transformiert, tatsächlich, weil ich konnte den Schritt machen, mein schulisches Traumata zu überwinden und tatsächlich umzudrehen und selbst Lehrerin zu werden. Und wie das passiert ist, das ist vielleicht auch interessant für dich, eine ganz schöne Geschichte eigentlich. Im Nachgang für mich schön, zum Start sicherlich nicht, für meine Eltern auch nicht, die sehr enttäuscht waren, weil eigentlich hätte ich Musik studieren sollen. Ich war als Kind die siebte in einer Großfamilie, sag ich mal. Ne? Da gab es viele über mir und der Fokus lag jetzt nicht unbedingt bei den jüngsten Kindern, sondern natürlich bei den größten oder ältesten Kindern, weil die natürlich die meisten Schwierigkeiten erstmal gemacht haben als heranwachsende Jugendliche. Und da lag der Fokus jetzt nicht unbedingt bei mir. Aber ich war so ein bisschen das, ja, ich will mal sagen, das kreative Kind. Ja, aber heutzutage würde ich sagen, vielleicht auch eher ADS. Ja, also nach dem Motto, ich lag immer hinterm Sofa, habe gelesen. Mich hat man so gut wie nie gesehen. Ich habe mich aufs Klo verdrückt, damit mich die anderen nicht finden. Ich war so ein bisschen isoliert in meiner Welt. Hanni und Nanni habe ich geliebt. Ich wollte immer ins Internat. Ich hab mir gewünscht, dass meine Eltern mich ins Internat schicken. Aber das war natürlich in meiner Sozialisation, also meinem Umfeld nicht das, was man gemacht hat. Und deswegen war das eigentlich nur eine Idee, ein Wunsch. Das zeigt dir aber, wie sehr ich mich in eine andere Welt flüchten wollte. Genau, und wie kam es jetzt aber dazu, dass Schule so für mich so negativ belegt war? Und das war nicht in der Grundschulzeit, muss ich sagen. Da hatte ich sehr nette Lehrkräfte, die mich auch, sage ich mal, so gesehen haben. Ich bin, es stand aber immer in meinem Zeugnis, die Christine ist sehr verträumt, ja, und so weiter. Also es war eigentlich schon immer so, dass ich eigentlich also ein bisschen verpeilt galt. In der Familie war ich die zerstreute Professorin, ja, die dann morgens mal mit den Schlappen in die Schule gefahren ist, mit den Hausschuhen oder mit verschiedenfarbigen Strümpfen oder manchmal bin ich auch barfuß im Winter in den Kindergarten gelaufen. Also zu Recht hatten meine Geschwister mir den Spitznamen die zerstreute Professorin gegeben. Aber ja, das nur als kleine Erzählung nebenbei. Auf jeden Fall war meine Schulkarriere nach der Grundschulzeit, die Schönheit der Schule war beendet, weil ich kam in die weiterführende Schule und dort, muss ich sagen, hat das schwere Leben angefangen. Ich war nicht wirklich leicht zu motivieren, was Lernen angeht. Vielleicht kennst du das auch von deinem Kind oder von dir selbst. Mich hat das alles nicht so interessiert, was da die Lehrkräfte gesagt haben. Ich habe mir meine Welt zusammengeträumt. Ich war sehr viel mit meinen Gedanken unterwegs, habe mir Dinge ausgedacht, erfunden und so weiter. Und das wollten die Lehrkräfte natürlich nicht hören oder sehen, sondern die wollten das, was sie eben lehren, von mir abgerufen haben, richtig. Und da hat's bereits begonnen, dass es hier sage ich mal, mit nicht mehr so ganz so guten Noten geregnet hat. Also ich war dann schon im Mittelfeld, aber es gab so ein paar Fächer, die haben mir nicht wirklich, die haben mir, sage ich mal, mehr, ja, nicht so gelegen. Ich nenne es mal so. Okay, und dann kam die Berufswahl und meine Eltern haben gesagt, naja, du bist ja musikalisch. Ich habe angefangen mit 16, also sehr, sehr spät, Klavier zu lernen, weil meine Eltern dann gedacht haben, Christine, die ist musikalisch begabt, die soll Musik studieren, das soll sie ausleben dürfen. Aber ja, wie denn, wenn ich vorher nie wirklich Klavier gespielt habe oder irgendein Instrument voll ausgelebt habe. Ich habe ein bisschen Klarinette gespielt, ein bisschen Flöte im Flötenunterricht in der Schule. Also, wie gesagt, ich lebte für die Musik, das hat mir gefallen. Das hat zu mir gepasst, aber den Beruf draus zu machen, naja, okay, das ging dann auch schief, weil dafür, um Musik zu studieren, vor allem auch um Musiktherapie zu studieren, in den therapeutischen Bereich zu gehen, musste ich ein Abitur haben. Und da fing das Dilemma an, sage ich mal, weil jetzt mit den Noten auf dem Gymnasium, da hat mich nicht jeder gleich mit Handkuss genommen, so war das einfach, sondern die haben gesagt, naja, in deutsche Mathe vielleicht nicht ganz so gut, dann können wir dich nicht nehmen. Und so bin ich dann schlussendlich im Wirtschaftsgymnasium gelandet, was ja eigentlich überhaupt nicht mein Thema war, nämlich Volkswirtschaft, Betriebswirtschaftslehre, Englisch und so weiter, ne? Das war jetzt alles nicht so meine Welt. Und es war aber die einzige Möglichkeit, tatsächlich ein Abitur zu bekommen. Und jetzt, muss ich sagen, kriege ich schon ein Kloß in den Magen, wenn ich drüber rede, weil hier hat es begonnen, ganz schräg zu werden. Ja, ich hatte eine Lehrkraft, einen Lehrer, ich sag's einfach, wie es ist, ich hatte einen Lehrer, ich glaube, er lebt schon gar nicht mehr, aber ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht. Er hatte tatsächlich noch so eine alteingesessene Idee von nur die Klügsten dürfen das Gymnasium bestehen. Da gehörte ich natürlich in seinen Augen gar nicht dazu. Von daher hat er versucht, so, ich sag mal, ein Drittel der Klasse in etwa die Klasse auf wenige Schüler zu reduzieren. Ja, also er wollte quasi die sogenannten schlechten Schüler, die nicht so starken Schüler, die wollte er einfach draußen haben. Völlig legitim aus seiner Sicht vielleicht, aber hat mir natürlich unglaublich viel Leid und Schmerz bereitet, weil ich gemerkt habe, ich kann nicht dem entsprechen, was meine Umgebung möchte. Zuallererst natürlich meine Eltern, die sich gewünscht haben, dass ich hier im Gymnasium Karriere mache, also Abitur machen, dann mit Musikstudium hier die volle Musikkarriere hier hinlege. Und da war schon die erste Enttäuschung. Vielleicht kennst du das, dass du auch von deinem Kind enttäuscht bist vielleicht, weil es eben nicht das zeigt, was du von ihm erwartet hast. Vielleicht kennst du das aber auch von deiner Geschichte her. Ja, ich habe, wie gesagt, so viele Menschen schon getroffen, die gesagt haben, ja, meine Eltern wollten, dass ich das und das werde, aber hat auch nicht geklappt. Aber letztendlich ist auch mir was geworden, ja, und so kann ich das auch bestätigen, auch aus mir ist was geworden, wenn auch nicht das, was meine Eltern erwartet hätten, aber ich denke, sie sind beide, leben schon beide nicht mehr, sie wären dennoch sehr stolz auf mich, denke ich, wenn sie jetzt im Nachgang erleben dürften, was ich alles so mache und wem ich helfen, unterstützen darf. Ja, also im Wirtschaftsgymnasium, wie gesagt, fing meine Odyssee des Schultraumatas an. Und zwar, man wird es nicht glauben, nicht in Mathe, sondern in Deutsch. Also Mathe habe ich immer noch irgendwie so hingekriegt, auch wenn es dann mal, sage ich mal, ein bisschen schlechter ging und dann wieder besser. Ne? Ich bin ja sehr musikalisch, das heißt, auch Mathe konnte ich irgendwie abfangen. Wie gesagt, sehr fleißig war ich nie. Ne? Von daher hing es sicherlich auch noch damit zusammen. Aber wie gesagt, dann kam eben diese Anforderung in Deutsch auf mich. Und diesen Lehrer, den ich da traf, der einfach gedacht hat, hatte, nee, die muss ich nicht weiterlassen. Die soll einfach runtergehen, ne? So von der Schule runtergehen, soll was anderes machen. Das war so sein Motto und ich war nicht die Einzige. Ich kann mich sehr gut an Achim erinnern, hieß er, glaube ich. Der saß neben mir und ja, was war das Problem von Achim? Genau das Gleiche. Er war in Deutsch nicht gut. Und ich weiß noch wie heute, wir hatten Alfred Anders, die Kirschen der Freiheit. Den Titel weiß ich noch, den Inhalt kann ich nicht mehr abrufen. Aber ich habe mich sehr stark immer vorbereitet auf Deutsch, weil ich wusste, das kann schiefgehen. Aber so sehr ich mich auch anstrengte, ich hatte immer eine 5. Ich gebe es zu, ich hatte immer ein Mangelhaft in Deutsch. Ah, das tut mir jetzt gar nicht gut, merke ich gerade, das jetzt so öffentlich zu sagen, dass ich in Deutsch nicht gut war. Aber ja, es gehört dazu, es gehört zum Leben dazu. Und ich denke, es bringt vielleicht auch manchen Eltern oder manchen Kindern einfach die Erfahrung, ja, andere Menschen, die jetzt ihr Leben ganz gut meistern, die haben die Schule auch nicht so, waren auch nicht so gut in Deutsch oder Mathe. Also Deutsch war meine Problemstelle, meine Achillesferse, sage ich mal. Und ich konnte tun, was ich wollte. Ich hatte eine 5. Und so kann ich mich auch erinnern, dass ich dann irgendwann nicht mehr zu den Klassenarbeiten gehen wollte, sondern dann schon krank war. Ich war zu Hause mega krank, ich hatte Bauchweh, Durchfall, alles Mögliche. Und meine Mutter hat dann gesagt, okay, du bleibst zu Hause, musst dann halt nachschreiben, was auch schlimm war. Aber dann war ich wenigstens alleine und konnte mich ein bisschen vorbereiten. Oder, was auch so ein Ding von mir war, ich war krank, wenn die Klassenarbeit herausgegeben wurde, weil ich dann schon wusste, oh je, wenn ich mit einer 5 nach Hause komme, dann gibt es aber eine Abreibung, nicht körperlich. Meine Eltern haben mich nicht geschlagen oder bestraft, aber dann kam die herbe Enttäuschung. Ne? Meine Mama hat geweint, das wirst du nie schaffen, du wirst keine Musik studieren, was machen wir mit dir? Und ja, mich hat es mega demotiviert, aber auch auf der anderen Seite komplett unter Stress gesetzt. Ich habe angefangen zu rauchen, habe mich mit Leuten abgegeben, die gar nicht auf meiner Welle liegen, eigentlich einfach um diesem Stress zu entkommen und einfach ein bisschen, ja, kleine Revolution zu betreiben für meine Eltern zu Hause. Diese Lehrkraft muss ich eigentlich, also ich sage jetzt einfach mal, dieser Lehrer, ne, dieser Lehrer, der hat wirklich sehr viel in mir bewirkt. Ich habe Albträume gehabt von ihm. Ich habe ihm den Tod gewünscht. Ich sage es einfach, wie es war. Ich habe wirklich als Jugendliche geträumt, dass ich ihn ermorde. Klingt jetzt vielleicht blöd, aber ist so. Es war eine Fantasie, dass ich diesem Menschen das Leben nehme, weil ich habe ihn so gehasst, so abgrundtief gehasst, weil ich mich so zerstört von ihm gefühlt habe. Ich habe mich so gar nicht gesehen gefühlt. Mein Leben hing an einem seidenen Faden, so habe ich das gefühlt. Ne, ich konnte den Verantwortungen nicht, den Erwartungen nicht entsprechen. Und das hat mich in so ein Trauma letztendlich geführt, dass ich keinen anderen Ausweg sah, als diesen Lehrer umzubringen. Und dann würde ich des Übels entledigt sein und könnte mein Leben in Frieden weiterleben. So dachte ich damals als 16-Jährige, 17-Jährige, ein bisschen naiv, aber okay. Ich weiß es noch so stark, weil das immer noch mein Leben bewegt. Wenn ich darüber rede, merke ich in meinem Bauch, dass sich das gar nicht gut anfühlt und dass es auch schwierig ist, das auszusprechen, aber es ist die Wahrheit. Ich musste lernen, mit diesem Schmerz umzugehen und mit diesem Versagen. Ja, und dieses Versagen habe ich heute noch, diese Angst zu versagen, das steckt tief in mir. Ja. Und ich habe zwar einige gute Psychologen besucht, die mir dabei geholfen haben, dieses Traumata zu überwinden, aber ich sag mal, es wirkt immer noch in mir. Trotzdem ist mich jetzt nicht mehr, natürlich nicht mehr davon abhält, gute Entscheidungen zu treffen. Genau, und wenn ich es jetzt im Nachgang betrachte, dann muss ich sagen, wenn das nicht gewesen wäre, wo stände ich denn heute? Wenn ich nicht durch diese Schule gegangen wäre und so demotiviert und so, ich sag mal, nicht gesehen, mein Potenzial überhaupt nicht ausleben durfte, könnte ich die Eltern, die ich heute begleite, gar nicht so beraten, weil ich es nie erlebt hätte. Ich bin froh und dankbar um diese Erfahrung, dass ich es erleben durfte, weil das hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Und jetzt mache ich wieder den Bogen zu dem Anfang. Wer bin ich? Ja, ich bin alles eigentlich. Und ich fühle mich als komplett. Und ich habe mich lange Zeit nicht komplett gefühlt, aber ich fühle mich als komplett und ich kann alles sein, wenn ich das will. Das weiß ich heute. Ich kann für denjenigen, den ich was sein will, alles sein. Ich bin für die Eltern eine Beratung, eine Hilfestellung, eine Unterstützung für die Kinder, eine Mutmacherin, eine Impulsgeberin. Das alles bin ich und kann auch sein. Und das steckt sich ja auch in dir. Und deswegen geht es mir im Podcast auch immer darum, Potenziale herauszufinden, Potenziale zu entwickeln, zu unterstützen, dass dein Kind, dass du auch dein Potenzial vielleicht noch siehst, noch ein bisschen mehr erkennst, aber auch das deines Kindes nicht aus dem Blick verlierst. Weil das haben meine Eltern gemacht. Meine Eltern hatten mein Potenzial komplett aus den Augen verloren. Sie haben sich nur darauf konzentriert, was ich nicht geleistet habe, wo ich sie enttäuscht hatte, was ich nicht geschafft habe und nicht darauf, was ich vielleicht auch wirklich bin und sein könnte. Na, und das war natürlich ein großer Schmerz und ich kreide es meinen Eltern gar nicht an, weil das macht Schule. Da hat Schule dazu beigetragen, in den vielen Gesprächen, die meine Eltern immer wieder, die wurden immer wieder zu dem Lehrer gerufen nach dem Motto, ich muss Ihnen jetzt mal sagen, dass Sie mit Ihrer Tochter ein bisschen mehr da schauen müssen, dass die was lernen, dass die sich auch vorbereitet, dass sie übt und so weiter. Und meine Eltern waren immer der Puffer irgendwie dazwischen oder ja, Puffer vielleicht gar nicht, sondern die rechte Hand des Schulsystems quasi. Sie haben direkt den Stress des Lehrers, den Ärger des Lehrers, die Erwartungen an mich direkt weitergegeben, ohne einen Puffer eigentlich, muss ich sagen, sondern direkt weitergegeben und mich zu spüren lassen, na, das wird nichts mit deinem Leben. Du wirst mal auf der Straße landen, du wirst keinen guten Job kriegen, wir müssen uns immer um dich sorgen, du wirst immer Geld kosten und das ist das, was wir nicht wollten. Und das stimmt ja alles gar nicht, hat sich gar nicht so bewahrheitet. Und ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, schau bitte, versuch den Blick auf dein Kind nicht auf die Sachen zu richten, die es nicht kann. Ja, die kann man sehen, die kann man sich merken, die kann man sich irgendwo notieren oder ja, sonst was. Ist sicherlich gut, aber man sollte definitiv immer nur das Potenzial des Kindes sehen. Also was mein Kind nicht kann, aber können sollte, wie kann ich mein Kind dabei unterstützen mit all seinen Problemstellen, die es hat, mit all seinen Herausforderungen für die Schule, wie kann ich mein Kind darin unterstützen, das Potenzial doch zu entfalten gut und auch die Dinge, die es vielleicht nicht so gut kann, wenigstens so gut zu können, dass es damit nicht hadern muss, dass es damit nicht den Glaubenssatz entwickelt, ich bin doof, ich kann das nicht, wie andere das können. Ja, man muss nicht alles super gut können, man kann doch einfach in Mathe, sage ich mal, reicht's doch, wenn man eine 3 hat, man kann auch ab und zu mal eine 4 schreiben, ist meine Meinung, wenn dann auch mal eine 2 dabei ist, super. Na, aber die Eltern, mit denen ich rede, die wünschen sich sogar, die sagen, ey, mir reicht's völlig, wenn mein Kind mit einer 3 durch die Schule kommt oder mal eine 4 hat, alles gut, aber es soll nicht leiden, es soll nicht diesen Glaubenssatz entwickeln, ich bin doof, ich kann das nicht, denn genau da steckt die Wurzel, in der Schule, in der ersten Klasse schon, da wurzelt so langsam im Kind so ein Gedanke von, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht das, was man von mir erwartet, ich kann das nicht schaffen. Das ist zu schwer für mich, ne? Und was kreierst du damit? Was unterstützt du im Kind? Nämlich nicht sein Selbstbewusstsein, sondern die Idee, es könnte später vielleicht mal doch Dinge anpacken wollen, die es gar nicht schafft. Oder es traut sich dann gar nicht letztendlich was anzupacken. Schon aus dem Gedanken heraus, das werde ich niemals schaffen. Und genau dafür steht dieser Podcast, dich zu unterstützen, wieder eine andere Sichtweise zu bekommen, nämlich an dein Kind zu glauben, dein Kind ist 100% okay, gar nichts ist falsch darin. Es kam unschuldig auf die Welt und es ist immer noch in seinem Kern 100% unschuldig, genau wie du. Und das, was der Mantel ist, der sich um das Kind herumgelegt hat, ne, da können wir solche Glaubenssätze nicht brauchen wie ich bin doof, ich kann das nicht, ich kann es nicht schaffen. Nein, die wollen wir nicht haben. Es reicht, wenn wir sie selbst haben und wir wissen, welches Leid wir uns damit erschaffen. Ich komme zurück zu meiner Geschichte, damit du da auch nochmal ein rundes Ende damit ich dir das sage, wo das Ende ist, damit du weißt, wie meine ganze Geschichte war. Dieses Erlebnis im Gymnasium quasi hat dazu geführt, dass ich voll versagt habe. Ich gebe es zu, ich habe voll versagt auf der ganzen Linie. Ich habe kein Abitur geschafft und meine Eltern haben dann gesagt, jetzt gehst du runter. Eben wegen Deutsch, ne? Ich hatte in Deutsch eine 6 dann. Also das heißt, ich konnte kein Wort Deutsch, wenn wir es mal so übertragen. Vielleicht noch eine kleine Geschichte nebenbei. Meine Schwester hat zu dem Zeitpunkt gerade Deutsch als auf Entschuldigung, Deutsch auf Gymnasialfach studiert. Ja, sie war also dabei, Deutsch als Hauptfach im Gymnasium zu unterrichten. Dazu muss man gut Deutsch können, denke ich mal. Und sie hat sich total gewundert, was machst denn du? Wieso kannst du das nicht? Und sie hat mir am Ende geholfen, eine mündliche Prüfung vorzubereiten, hat mich genau gebrieft, was soll ich sagen? Es war eben dieses Alfred Anders, die Kirche der Freiheit, vergesse ich niemals. Und weil ich diesem Lehrer nicht getraut habe, weil ich wusste, er will einfach nicht, dass ich gut bin in Deutsch, dass ich irgendwie eine gute Leistung zustande bringe. Das Gefühl hatte ich schon, habe ich mir dann erbeten, den Mut hatte ich, zu sagen, ich möchte, dass ein anderer Lehrer dabei ist. Und siehe da, es war ein anderer Lehrer bei dieser Prüfung dabei. Aber was hat er gemacht? Ich vergesse es niemals in meinem Leben. Ich kam in diesen Raum und der Lehrer saß da, der zweite Lehrer, und hat Zeitung gelesen. Also so eine Verachtung einem Schüler gegenüber, wenn ich mir das heute überlege, es ist eine Unverschämtheit. Ja, aber was will ich machen? Wenn ich meinen Eltern das gesagt hätte, was hätten sie machen sollen? Reingehen und sagen, da ist was schiefgelaufen. Das hat man sich zu dem Zeitpunkt auch gar nicht getraut. Da waren die Lehrer auch noch so, die Götter nicht in Weiß, aber sie waren einfach anerkannt als Experte, als Autorität. Genau, also habe ich auch nichts gesagt, obwohl der Mensch die Zeitung las und sich überhaupt nicht für die mündliche Prüfung meinerseits interessiert hat. Demzufolge hat der Lehrer machen können mit mir, was er wollte. Er hat mich natürlich Dinge gefragt, die ich überhaupt nicht im Blick hatte, die wir auch wahrscheinlich niemals durchgenommen haben. Wurscht, egal, es gab ja auch niemanden, der das irgendwie ankreiden konnte. Und am Ende stand ich vor der Tür, wartete auf mein Ergebnis, ganz gespannt und zitterte und hoffte, dass es doch am Ende 3 Punkte waren, weil 3 Punkte hätte ich gebraucht, um das Fachabitur zu erhalten, ja, was ich gebraucht hätte wiederum, um gescheit weiterzumachen irgendwie in irgendeiner Form, dachte ich zumindest mal so. Und er kam, vergesse ich auch nie, und er hat mir gesagt, liebe Frau Strauß, es hat leider nicht gereicht, wir konnten Ihnen keine 3 Punkte geben, ja. Es hat nicht gereicht. Oder es war sogar so, ich hätte 4 Punkte gebraucht, und er hat mir 3 Punkte gegeben. So war es. Es hat leider nicht gereicht für die 4 Punkte. Wir haben ihm 3 Punkte gegeben. Und es war 1 Punkt. Stell dir vor, 1 Punkt hätte er mir nur mehr geben müssen, damit ich ein Fachabi habe. Also, ihr könnt euch schon vorstellen, wie es mir dann ging hinterher. Aber am Ende, wie gesagt, Ende gut, alles gut. Meine Eltern haben dann gesagt, so, jetzt wirst du Erzieherin. Ja, und du darfst mit kleinen Kindern arbeiten, das scheint dir zu liegen. Wir hatten ja eine große Familie, wir waren alle sehr sozial in der Familie, von Haus aus. Und meine größere Schwester hatte auch Erzieherin gelernt, mach doch einfach das Gleiche wie die Karin. Das war das Motto. Also habe ich mich gefügt, ich habe ein freiwilliges soziales Jahr noch gemacht irgendwie in einer Behinderteneinrichtung. Und dann wurde ich quasi Erzieherin. Und als ich diesem Lehrer das gesagt habe, hat mich gefragt, und Frau Strauß, was machen Sie jetzt, wenn Sie runtergehen aus der Schule raus? Was wartet auf Sie? Und ich habe dann gesagt, naja, ich werde Erzieherin. Dann hat er gesagt, ach ja, Kindergärtnerin, das ist das genau das Richtige für Sie. Wie verachtungsvoll, ich hoffe, ihr spürt wieder diesen Ärger, den ich damals empfunden habe, diese Machtlosigkeit, ich habe mich so geschämt, er hat mich so niedergemacht, ja, und ich hoffe, dass deinem Kind sowas niemals passieren wird, aber in Schule, ja, ist es das, was passieren kann. Und deshalb plädiere ich bei allen Eltern, die ich treffe, die ich beraten darf, sage ich immer, lass es nicht zu, dass du der rechte Arm des Schulsystems spielst, dass du direkt den Stress, den Frust, alles weitergibst. Nein, sei du der Puffer für dein Kind. Stell dich rechts an die Seite und sage, nein, das mache ich nicht. Nein, das will ich nicht. Ja, wehre dich dagegen, wenn eine Lehrkraft, ein Lehrer, eine Lehrerin mit deinem Kind Spiele betreibt oder einfach andere Dinge priorisiert, nicht das Potenzial, die Entfaltung, das Potenzial deines Kindes. Letztendlich ist Schule eine Dienstleistung, muss ich immer sagen, ja. Und sie muss das erfüllen, was in ihrem Auftrag steht, und das ist Bildung deines Kindes. Bildung ist heute dezidiert, runterreduziert, nicht dezidiert, aber runterreduziert auf Fachidiotie, sage ich mal. Man muss alles in Mathe können, was der Lehrer so denkt. Man muss alles in Deutsch können und so weiter. Man ist so quasi ein bisschen Wiederkäuer, wie so eine Kuh. Also ich eigne mir Dinge an. Ja, ich kaue sie vielleicht gar nicht so gut, ne, schlucke sie runter, damit sie weg sind, und dann muss ich das Ganze wieder produzieren für jemanden, und dann ist es raus und weg und werde ich auch nie wieder brauchen. Wir wissen, es ist auch erforscht, dass wir, glaube ich, nur 3% alles Erlernten aus der Schule für unser späteres Leben nur gebrauchen oder überhaupt brauchen. Von daher stellt sich die Frage der Legitimität der Schule sowieso, sage ich mal. Aber ich finde, in der Grundschule, da ist noch berechtigt. In der Grundschule geht es ja um, ja, um was geht es da eigentlich? Es geht um Lernen, und zwar das, was der Alltag von uns fordert auch, ne? Ein großer Teil ist Alltagsmathematik, ne? Alltagsdeutsch. Du sollst lesen können, du sollst schreiben können, um dich mitzuteilen. Ne? Lesen, damit du alles lesen kannst, was dir die Gesellschaft so bietet. Mathe, damit du weißt, wie du bezahlen kannst, was du zurückbekommst im Supermarkt, ne, wann die Bahn fährt, wie du einen Fahrplan liest, all das sollte doch tatsächlich in der Grundschule vermittelt werden. Es ist weniger wichtig, wenn ich da manche Dinge sehe, in der Grundschule, weniger wichtig, ja, zum Beispiel genau zu üben, wie ein Bauwerk aufgebaut ist. Das ist eine visuelle Übung, ja, wo die Eltern mich oft fragen, wie mache ich das denn, wie bringe ich das meinem Kind bei? Ne, Draufsicht von vorne, von hinten, rechts und links, oben, unten, zu wissen, vorzustellen, wie viele Bauwerke dieses Würfelgebäude hat und so weiter. Das ist natürlich wichtig, weil es Geometrie ist, aber so wie es vermittelt wird, ja, und wo der Fokus drauf liegt, da bin ich überhaupt nicht damit einverstanden, weil das ist nicht das, was das Kind braucht, ja. Ich war schon immer ein Mensch, der sehr viel hinterfragt hat, wofür brauche ich das in meinem Leben, wozu dient es mir und was kann ich daraus machen? Und letztendlich hat mich das dann zu Würfelhaus geführt. Ich habe dann in der Erzieherausbildung, nach der Erzieherausbildung, meinen Erzieherberuf ein bisschen ausgelebt. Ich gebe zu, nicht sehr lange, weil es wurde mir dann auch recht schnell langweilig mit diesem Himpelchen und Pimpelchen stiegen auf einen Berg, Himpelchen war ein Heinzelmann und Pimpelchen ein Zwerg und so weiter. Das hat mich nicht befriedigt. Mag für andere Menschen sehr, sehr gut passen, für mich nicht. Ich wollte immer, ja, ich wollte einfach was erschaffen, wo ich Menschen unterstützen kann. Und ich habe mich da nicht am richtigen Platz gefühlt. Bis meine Schwester, eine der älteren, nein, es war eine jüngere Schwester, mich angesprochen hat darauf, dass sie gesagt hat, hey, hast du nicht Lust, das Abitur nachzuholen, beziehungsweise direkt zu studieren auf Lehramt? Es gibt im Moment eine Möglichkeit an der Uni in unserer Nähe, dass die suchen mit Händen, ja, die suchen einfach, fällt mir das, dieses Sprichwort, aber die suchen Menschen, die sich für den Lehrerberuf eignen und die da auch den Lehrerberuf ausführen möchten, suchen sie Menschen, die das machen. Und Voraussetzung dafür ist gar kein Abitur oder Fachabitur, sondern nur mittlere Reife braucht man dafür, die hatte ich ja, und man braucht dafür einen Nachweis, dass man 3 Jahre mindestens in einem pädagogischen Beruf gearbeitet hat. Und siehe da, die erste Reaktion von mir war, ich weiß nicht, ob du dir das denken kannst, aber ich habe gleich gesagt, nö, Schule mache ich nie mehr. Nie mehr kriegt ihr mich auf die Schulbank. Das mache ich nicht mehr mit, wer weiß, welche Lehrkräfte ich kriege und so weiter. Ne, ich war erstmal voll in Abwehr, und dann habe ich mir, war folgendes der Fall. Ich war zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr im Kindergarten, sondern ich war an einer Sprachheilschule. Da gab es also Kinder, die Probleme hatten im Sprechen lernen, im Hören und so weiter, die eben auch Hilfe bedurften. Das war eher so meins. Und da war ich eine sogenannte pädagogische Fachkraft. Das heißt, ich habe dann den Lehrer unterstützt. Ich habe kleine Förderungen mit Kindern gemacht. Ich habe versucht, denen Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen, so wie ich das konnte. Und habe natürlich auch im Pausenhof drauf geachtet, dass da alles seine Ordnung hat. Das war so mein Ding. Und es hat mir gut gefallen, aber da entstand so langsam die Idee, na ja, wenn ich sehe, wie die Lehrer da in der Schule und die Lehrerinnen das alles machen, die dann ab und zu kommen und wieder gehen, ein ganz anderes Gehalt mit nach Hause nehmen als ich und auch Ferien haben, die ich zwar auch hatte, aber meine waren reduziert ein wenig und ich müsste viel länger bleiben. Ich musste jeden Tag bleiben bis abends, ja, oder nachmittags. Die Kinderbetreuung war dann nachmittags für die pädagogische Fachkräfte. Und dann habe ich gedacht, Alter, die verdienen ihr Geld ein bisschen einfacher als ich. Also, wie wäre es denn, wenn ich Lehrerin werden würde? Dann kam natürlich sofort dieser ganze Frust, dieses ganze Ding in mir hoch. Aber es gab eine dicke, laute Stimme, die sagte, du machst es einfach ganz anders wie die Lehrer, die du kennengelernt hast. Mach es einfach ganz anders. Und so entstand die Idee in mir, ich werde eine Lehrerin, die das Potenzial des Kindes sieht, die das Potenzial des Kindes unterstützt, die alles dafür tut, dass das Kind, das vor mir sitzt, weiterkommt, die mit Herz dabei ist, die das Kind schätzt und würdigt und anerkennt und wertschätzend mit diesem Menschen umgeht. Ist es ein Mensch genauso wie ich? Ja, ich habe mich nie wertgeschätzt gefühlt in der Schule, zumindest ab der Grundschule, das habe ich dir ja erzählt. Also, das war mein Plan und dann habe ich gesagt, wenn ich dafür nochmal in die Schule gehen muss und dieses Mal ist es eine Universität, dann mache ich das. Und natürlich hatte ich unglaublich Angst davor, wieder zu versagen und vielleicht hier noch einen kleinen nochmal ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Ich habe dann, nein, das ist ja direkt, was rede ich? Es ist direkt dann passiert. Ich war an der, nein, es war, Entschuldigung, es war doch, es war in der Erzieherschule. Ihr seht mal, wie das Gehirn funktioniert. Viele Dinge verdrängt man, weil man sie nicht mehr wissen will. Aber das war definitiv so, als ich Erzieherin gelernt habe, dann war natürlich meine große Angst, die Deutschklassenarbeiten. Wie soll ich das überstehen? Ich krieg bestimmt wieder eine 6. Oh mein Gott, das überlebe ich nicht. Dann werde ich keine Erzieherin. Ich lande auf der Straße, was meine Mama immer gesagt hat. Ich werde viel weinen. Das wurde mir vorhergesagt. Okay. Ich habe also die erste Klassenarbeit mit viel Zittern, Hängen und Würgen bestanden. Und danach hat mich die Lehrerin, ich vergesse es nicht mehr, nie mehr in meinem Leben. Ich will den Namen gar nicht sagen, aber diese Lehrerin hat mir das zurückgegeben, meine Würde, mein Selbstbewusstsein, was verloren gegangen war. Sie hat zu mir gesagt, mir kommt schon Tränen in die Augen, oh mein Gott. Die Erinnerung ist sehr stark, das muss ich sagen. Also, diese Lehrerin hat mich auf die Seite genommen, hat gesagt, Frau Strauß, wann schreiben Sie Ihre 1 in Deutsch? Ich warte darauf. Und ich habe dann gesagt, oh mein Gott, meine Tränen. Ich habe dann gesagt, das werde ich nie schaffen. Ich habe eine 6 gehabt in Deutsch. Wieso habe ich jetzt eine 3? Das verstehe ich ja gar nicht. Und die Lehrerin hat gesagt, ich sehe ihr Potenzial. Sie können unglaublich gut Dinge erfassen, zusammenführen, Systeme durchschauen, hinterfragen. Das ist ihre Stärke. Bauen Sie diese aus und in der nächsten Klassenarbeit schreiben Sie Ihre 1. Ich warte darauf. Und ich habe dann meine Einsen geschrieben und ich habe sogar mit 1 abgeschlossen in Deutsch. Und daran kannst du erkennen, wie unterschiedlich die Lehrkräfte sind und wie wichtig es ist, dass man eine Person vor sich hat, die einem lehrt, das Potenzial zu sehen, die einem lehrt, was die Dinge sind, die man sehen soll, einem auf die Dinge anschaulich macht, auf eine Art und Weise, das Potenzial herauszukitzeln und Dinge zu sehen, die man vorher nicht gesehen hat. Und vor allem sich selber zu stärken in allem, was man tut. Ich musste ja keine 1 schreiben, aber ich habe mich dann da ein Stück weit wieder geheilt und bin mit dieser Heilung dann ins Studium gegangen. Und im Studium habe ich dann meine zweite Schwäche entdeckt. Ich gebe es zu, das war Mathematik. Ne, du hast es ja schon ein bisschen rausgehört. Es war nicht nur Deutsch, es war Mathematik. Und da bin ich an meinen zweiten großen Lehrer geraten. Und zwar war das die Mathe-Klausur. Alle Studenten mussten sich auf die Mathe-Klausur in Deutsch vorbereiten. Und dort an der Uni gab es einen Dozenten halt eben, der das Ganze leitete, der auch die Klausuren schrieb und der hat sich ein ganz perfides System ausgedacht, nämlich wenn du in der Arbeit, in der Klausur eine Frage falsch beantwortest, dann kriegst du einen Punkt abgezogen von den Fragen, die du bisher richtig beantwortet hast. Was dazu geführt hat, dass du wirklich ganz, 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 ganz viel richtig haben musstest, um überhaupt zu bestehen. Und das hat nicht nur mich, schon also sehr viele andere Menschen, die das studiert hatten im Grundschulfach. Also ich musste ja zuerst Grundschuldidaktik studieren. Erst später habe ich dann Sonderschul- oder Förderschulpädagogik studiert. Also diese Grundschuldidaktik, die war das, die mich, wo ich dann an diese Stelle kam, wo ich diese Klassenarbeit oder diese Klausur bestehen musste. Und ich musste mindestens eine 4 erreichen. Und ich bin durchgefallen im ersten. Ich habe keinen Schein bekommen. Ja, was habe ich gemacht? Und jetzt kommt meine Stärke zutage, indem ich dachte, Christine, du hast schon mal so eine Situation überstanden. Du schaffst das. Du willst Lehrerin werden. Das werde ich jetzt. Es wird mich keiner mehr daran hindern. Das schaffst du und das machst du jetzt. Und ich habe alle Klausuren gesammelt, die auf dem Campus zu holen gab. Also ich habe alle Bereiche, sondern alle Menschen, die vor mir studiert haben und diese Klausur geschrieben haben. Ich will immer Klassenarbeit sagen, aber es ist ja keine Klassenarbeit, sondern eine Klausur, eine Abschlussklausur, eine Prüfung in Mathe geschrieben haben. Die habe ich angehauen. Ich habe die überall gesucht. Ich habe mir in allen Archiven alles zusammengesucht, was bisher gelaufen war. Weil klar, die schreiben ja nicht jede Klausur gleich. Also eher nicht, dieser Mensch. Ja, und habe das zusammengefasst, habe alle Fragen, die gleich waren, zusammengefasst, habe am Ende ein Skript gehabt von, ich glaube, 50 Seiten mit allen möglichen Fragen. Die habe ich dann gelernt, um gut vorbereitet zu sein. Und das muss ich auch noch sagen, es kam dann später, ich glaube, ein Jahr später, habe ich einen Brief gekriegt von einer, die mir geschrieben hat, vielen Dank für dein Skript. Ich habe dadurch die Klausur in Mathe bestanden und hat mir 50 D-Mark reingelegt in diesen Brief. Das fand ich so lustig, weil natürlich mein Skript, was ich damals gemacht habe, das hat seine Runde gemacht. Ja, also da konnte ich schon Menschen unterstützen, auch die Klassenarbeit, die Klausur in Mathe zu bestehen. Und ich habe bestanden, siehe da, ich habe bestanden und ich habe sogar die Abschlussklausur bestanden und war wirklich sehr zufrieden dann auch am Ende damit, mit meiner 3, mit der ich abgegangen bin. Aber eine Frage ist dabei nicht aus meinem Kopf gegangen, nämlich die Frage, was treibt diese Kinder um? Warum habe ich Mathe nicht so gut gekonnt? Was ist da eigentlich in meinem Gehirn falsch gelaufen? Bin ich denn wirklich blöder als andere in Mathe? Oder wurde es mir nur nicht richtig beigebracht? Wieso kann ich das nicht schaffen? Und diese Frage, die habe ich ja mit dem Skript, ich habe alles ganz gut gelöst, aber ich muss ehrlich sagen, das, was da gefragt wurde, ich könnte es heute nicht mehr und ich wüsste es auch nicht mehr. Es interessiert mich auch überhaupt gar nicht. Diese Hochschulmathematik hat mich nie interessiert, aber die Grundfrage, ne, warum, ich war doch ein kluges Kind eigentlich, was ist denn da schiefgelaufen? Und und aus der Fragestellung heraus bin ich dann dieser Frage ewig nachgegangen. Ich bin dann in die Sprachheilschule als pädagogische Fachkraft, habe ich dir ja schon gesagt, habe dort nach meinem Studium auch gearbeitet, als Lehrkraft. Dann bin ich an andere Schulen gekommen, ne, in meinem Referendariat und so weiter. Aber die Frage nach der Mathematik, die hat mich umgetrieben und habe dort immer mehr mich reingekniet, geschaut, wie ist das System, was braucht man, was muss man wissen, warum kann es das Kind nicht, was vor mir sitzt, was genau muss ich diesem Kind geben, damit es eben nicht diesen Glaubenssatz entwickelt, ich bin dumm, ich kann es nicht. Ne? Nein, es ist nicht das Kind, es ist das, wie wir lehren, wie wir, welche Fragen wir stellen, wie wir Potenzial beim Kind herauskitzeln, entwickeln. Ja, und wie gesagt, nicht jedes Kind hat Potenzial, in Mathe eine Professur zu leiten. Ja, nicht jedes Kind hat aber auch nicht das Potenzial, in Deutsch hier oder ein Physiker zu werden oder sonst was. Aber jedes Kind sollte in der Lage sein, sein Potenzial zu entfalten, zu erkennen, leben zu dürfen und damit die Welt zu bereichern. Und das ist das, was ich heute mache und was Würfelhaus macht. Würfelhaus bereichert die Menschen und die Kinder dadurch, dass ich einen leichten Weg gefunden habe, wie Kinder eben leichter und einfacher an die Inhalte in Mathe herankommen, wie sie ihr Selbstbewusstsein stärken können, nämlich in der Idee, das kann ich auch schaffen, das geht, ne, das kann ich lernen, ist gar nicht so schwer, ne, kann ich schaffen. Genau das möchte ich mit Würfelhaus erreichen und das erreichen wir auch. Und ich habe ein tolles Team um mich herum mit lauter Menschen, die auch ihre Erfahrungen mit Schule gemacht haben. Mein Traumata ist geheilt soweit. Ihr habt gesehen, vorhin kamen doch wieder die Tränen. Aber letztendlich bin ich fein damit. Ich kann sehr gut leben mit meiner Geschichte, weil sie mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Ja, und ich hoffe sehr, dass dieser Podcast dazu beiträgt, dass auch du immer das Potenzial deines Kindes in den Blick nimmst und dann später sagst, aha, das bist du alles, das alles bist du. Nicht nur später, sondern auch heute schon, das alles bist du. Und dein Kind auch später sagen wird, das bin ich aus dem heraus, aus meinen Erfahrungen heraus, bin ich entstanden, so wie ich jetzt bin. Und so wie ich jetzt bin, bin ich 100% richtig. Ich war es schon immer gewesen und werde niemals daran zweifeln, dass ich alles schaffen kann, was ich will. In diesem Sinne, macht's ganz gut, eure Christine.